Unsere Themen heute: Ein Jahr Krieg in Europa. Wo stehen wir heute? Außerdem: Sowohl die amerikanische als auch die europäische Notenbank halten Kurs. Und der Goldpreis leidet unter Rückgabe von Gold-ETFs.
Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJE-Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie Einblick auf und in die Märkte. Unser Experte, Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel.
Herzlich willkommen zum DJE-Podcast, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, Ziel ist es, Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuelle Kapitalmarktsituation zu geben. Mein Name ist Mario Künzel und mein Gast ist wie immer der Kapitalmarktexperte der DJE Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafanek. Herr Dr. Kafanek, ich begrüße Sie.
Hallo, Herr Künzel, ich grüße Sie auch.
Steigen wir direkt ein. 24. Februar 2022 begann ja die Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Was damals keiner für möglich gehalten hat, ist tatsächlich eingetreten. Ja, und einhergehend mit solchen Ereignissen, die keiner planen kann, zumindest als Asset Manager man nicht planen kann, entsteht natürlich eine große Unsicherheit und eher eine Vorsicht am Markt. Ja, die Frage ist, Herr Dr. Kafanek, wo stehen wir denn heute in Europa? Viele Dinge, die man befürchtet hat, sind ja so nicht eingetreten. Auch der Kriegsverlauf ist ein ganz anderer, den manche prognostiziert hat. Was würden Sie sagen? Wo steht Europa heute? Aber wo steht vor allem Deutschland?
Ja, zunächst kann man sagen, wenn man sich mal zurückerinnert, 12 Monate zurück und vielleicht 12 Monate zurück und dann so die Erwartung für die nächsten 12 Monate, dass doch Gott sei Dank relativ wenig eingetreten ist, jetzt ein Jahr später als das, was damals erwartet worden ist. Also man kann das ja auch sehr gut am Aktienmarkt beispielsweise sehen. Wir stehen jetzt rund 10% höher als am Tag des Einmarsches Russlands in die Ukraine. Sicher eine Situation, die keiner erwartet hätte, aber das kann man auch fortsetzen. Der Ölpreis ist knapp 20% niedriger als an dem Tag. Der Gaspreis ist sogar 60% niedriger, also hat sich mehr als halbiert. Das heißt, all diese negativen Dinge haben sich in der Form nicht bewahrheitet. Allerdings haben sich zwei Fundamentals trotzdem verändert. Die Inflationsrate ist deutlich höher, die ist deutlich gestiegen in den letzten 12 Monaten, auch wenn sie jetzt die letzten Monate wieder etwas zurückgekommen ist. Ist sicher ein Punkt. Und die Zinsen sind deutlich höher. Also insgesamt, und das ist ja immer so leider eine schlimme Entwicklung, gewöhnt man sich an die schlimmen Nachrichten. Man darf ja nicht vergessen, da ist wirklich unglaublich viele Menschen, junge Kerle sterben dort jeden Tag in den Kämpfen in der Ukraine. Und das ist halt immer die Situation, dass man sich leider daran gewöhnt. Das kann man nicht ändern, aber ist vielleicht auch Teil der Überlebensstrategie. Insgesamt kann man sagen, man steht besser da, in der Welt besser da als erwartet. Die Rezession, die ja viele dann auch erwartet hatten im Zuge der vorübergehenden Steigerungen der Preise und auch hier der Ölseite und der Nahrungsmittel, ist bisher nicht eingetreten. Und es bestehen nach wie vor ganz gute Chancen, dass sie in 23 vielleicht gar nicht eintritt und wenn, dann erst in der zweiten Hälfte. Und das ist auch ein großer Dreh, wenn Sie sich die Umfragen anschauen, beispielsweise von den internationalen Fondsmanagern. Ein kompletter Swing, also vor 3 Monaten haben fast 80% der Befragten dort geglaubt, wir gehen in eine Rezession. Das ist jetzt zurückgegangen auf ungefähr 30%. Das deckt sich sozusagen mit dem Marktverlauf. Also insgesamt, Fazit kurz, das Schlimmste ist nicht eingetreten. Es gab die meisten Entwicklungen mal deutlich besser als erwartet. Aber wir müssen nach wie vor aufpassen. Wir haben hohe Inflation, wir haben hohe Zinsen. Und vielleicht kommt die wirtschaftliche Abschwächung erst später, also sprich Ende 23 oder vielleicht auch erst 24. Da sind wir sozusagen nicht out of the woods, wie die Amerikaner sagen. Also wir sind nicht aus dem Schneider, vielleicht auf gut Deutsch.
Ja, Sie haben ein gutes Stichwort mir jetzt auch genannt. Sie sagen, die Zinsen sind hoch, die Inflation ist hoch. Da kommen wir auch zu meiner nächsten Frage. nämlich zur Notenbankpolitik. Die Geopolitik, die haben Sie angesprochen, man gewöhnt sich daran. Ich sage mal nicht, wir gewöhnen uns als Menschen sicherlich nicht daran an den Krieg, aber die Börse hat sich daran gewöhnt. Wenn man sich den deutschen Aktienindex anschaut, hat er ja Stand heute den Krieg nach einem Jahr komplett wieder ausgepreist. Das heißt, wir haben alte Niveaus vor Kriegsbeginn erreicht. Das heißt, die Geopolitik, wenn man es mal Stand heute zusammenfassen würde, auch wenn die Vorsicht geboten ist, haben Sie vollkommen recht, ist wieder im Bereich des, dass die Börse sagt, damit können wir umgehen. Aber die Notenbankpolitik, die wird entscheidend sein, auch für die Zukunft. Lassen Sie mich das mal so fragen. Wir hatten jetzt eine Zinserhöhung gesehen in den USA im Januar bei der Notenbanksitzung, die erwartet wurde. Wir sind jetzt in einer Range von 4,5 bis 4,75. Auch in Europa sehen wir jetzt die 3% Leitzins, an das keiner geglaubt hätte noch vor ein oder anderthalb Jahren, dass das überhaupt möglich ist. Wie ist das jetzt einzuordnen, Herr Dr. Gafarnik? Man hat ja, der Markt wünscht sich ja eine Glaubwürdigkeit der Notenbanken. Also dass jetzt eine große Kursänderung kommt, damit hat man ja nicht gerechnet. Ist mit diesen Entscheidungen jetzt die Zinserhöhung weiter zu treiben, die Glaubwürdigkeit der Notenbank gewährleistet? Ist es genau das, was die Marktteilnehmer brauchen, um wieder Vertrauen zu haben? Oder steuert uns die Notenbank nun doch geradewegs in einen deutlich spürbaren Konjunktureinbruch, sprich in eine Rezession?
Also aus meiner Sicht hat die Zentralbank in den letzten 12 Monaten doch einiges zurückgewonnen von dem verloren gegangenen Terrain vorher. Durch die doch ziemlich konsequente Geldpolitik, die amerikanische noch ein ganzes Stück weit mehr als die EZB, die da immer noch ein bisschen hinterherhängt. Und was, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung war, auch in den letzten Monaten oder in den letzten Quartalen, dass man so ein bisschen bei den Notenbanken weggegangen ist von dem, was wir als Forward Guidance bezeichnen. Also man erwartet eigentlich bei jedem Meeting der Notenbank so eine Aussage, was jetzt genau passieren wird in den nächsten 3, 6, am besten 12 Monaten. Da ist man so ein bisschen zurückgerudert und nennt es dann Ganze eben Data Dependent, also Daten in Abhängigkeit von den Datensteuern. Ich glaube, das sollte eine Zentralbank generell machen. Diese Forecasts, die sich irgendwie an anderen Szenarien orientieren, sind extrem fehlerbehaftet. Das ist schon sozusagen schwierig genug, mit den Daten umzugehen. Ich glaube, dass sie da ganz richtig unterwegs ist und die Notenbank bleibt im Grunde auf Kurs, sowohl jenseits als auch diesseits des Atlantiks. Da macht mir eher ein bisschen Sorge, dass die Marktteilnehmer in gewisser Weise die Notenbank herausfordern, weil wenn sie die Zinserwartung anschauen für die nächsten, von jetzt ab, sag mal, knapp 2 Jahre vorneweg, dann gehen eben viele, viele Marktteilnehmer und auch die Future-Märkte schon von deutlichen Zinssenkungen in den USA aus, also Richtung 150 Basispunkte. Also wenn man jetzt mal als Guideline nimmt, wir würden noch eine Zinserhöhung in den USA sehen, vielleicht auch zwei. Ich neige zu einer, aber vielleicht auch zwei. Heißt es, dass wir jetzt, machen wir es vielleicht nur für 12 Monate, dann geht die amerikanische Notenbank davon aus, dass wir eigentlich in 12 Monaten immer noch bei 5 sind, Klammer auf, vielleicht auch 5, 5 1/4. Und die Märkte gehen dann schon wieder von diesen 5 Richtung 4 unterwegs. Und das scheint mir in extremer sozusagen eine Falscheinschätzung zu sein. Und ich neige an dem Punkt wirklich zu den Notenbanken. Der Hauptgrund ist, dass die Kerninflationsrate relativ hoch bleiben könnte und wahrscheinlich sogar die Möglichkeit besteht, insbesondere in den USA, dass die normale Inflationsrate, also die Headline-Inflation, wo die Lebensmittelpreise und die Energiepreise mit drin sind, vielleicht sogar unter die Kerninflationsrate fallen könnte. Und ich glaube, dass die Notenbank sich stark an dieser Kerninflationsrate orientiert und deshalb die Zinsen auf dem Niveau bleiben. Ich glaube dann auch nicht mehr nach dieser Zinserhöhung in maximal 2 Jahren weiter steigende Zinsen am kurzen Ende. Aber ich glaube eben nicht, dass die Marktteilnehmer jetzt recht haben werden, dass die Zinsen dann stark nach unten gehen. Das könnte noch länger dauern. Und das wird dann wahrscheinlich auch Probleme für den Aktienmarkt und vielleicht auch für den Rentenmarkt vorübergehend noch geben, da hier der Markt zu viel will im Vergleich zu dem, was die Notenbanken bereit sind zu geben.
Also vielleicht wird es ja tatsächlich das große Jahr der Überraschungen, weil mit dem massiven Anstieg zum Jahresbeginn an den Börsen haben sicherlich auch wenige gerechnet. Und wenn man sich die großen amerikanischen Häuser und Banken anschaut, dann lagen die mit ihren Meinungen auch nicht unbedingt richtig. Aber das Thema ist ja natürlich, wie flexibel ist man dann? Und zur Flexibilität gehört auch ein Stück weit die Diversifikation. Da kommen wir auch schon zur letzten Frage unseres kleinen Podcasts heute. Wenn man etwas abfedern möchte an Risiko, dann hat man in der Vergangenheit auch immer gerne Gold verwendet. Jetzt ist Gold in seiner Entwicklung natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig. Dann haben wir einmal den Realzins, den Dollarkurs oder auch die Nachfrage in der Schmuckindustrie, die den Goldkurs beeinflussen können. Und was aber aktuell, ich sag mal, die Entwicklung von Gold bremst, ist eine Situation, die wir eher auf der ETF-Seite sehen, dass wir da einige Verkäufe, zumindest kurzfristig in den letzten Wochen gesehen haben. Wie würden Sie den Goldpreis in der Entwicklung einschätzen, Herr Dr. Gafanik? Wird es wieder zur Goldpreisanstieg kommen, weil die Situation sich in diesem Jahr tatsächlich verschärfen könnte? Oder sagen Sie, ja, die Einflussfaktoren sind einfach zu unterschiedlich, dass man den Goldpreis gar nicht so richtig in der Entwicklung einschätzen kann?
Also das glaube ich eigentlich nicht. Die Kernfehleinschätzung aus dem Jahr 2020 vieler war ja, dass Gold steigen müsste, weil die Inflation ansteigt und weil wir die kriegerische Auseinandersetzung haben. Faktisch ist, wenn Sie sich die Korrelationen anschauen, die relativ stabil sind, nicht perfekt, aber was ist ja schon perfekt, was Korrelationen anbelangt, sondern dass es wirklich einfach davon abhängt. Einmal von den Investitionsvorhaben, was Sie jetzt richtig skizzieren, da waren insbesondere die Zentralbanken im letzten Jahr dauerhaft auf der Käuferseite, also die haben wirklich eigentlich das ganze Jahr kontinuierlich Gold zugekauft und jetzt nimmt es ein bisschen ab. Würde ich allerdings nicht überbewerten. Gold war auch markttechnisch überreizt. Wir sehen jetzt aus meiner Sicht eine gesunde Korrektur und die Kerntreiber sind eigentlich die gleichen mit dem Stahl, ja, die Kerntreiber mit dem stärksten Anteil ist einfach und bleibt die Realzinsentwicklung und zum Zweiten der Dollarkurs. Und das sehen wir sehr gut. In der Kombination, wenn sozusagen die Zinsen steigen und der Dollar steigt, dann leidet Gold drunter. Manchmal reicht auch schon ein Faktor, dass sozusagen der Goldpreis gedrückt wird. Das haben wir momentan. Wir haben zwar momentan eine Dollarsituation, die eher mal so seitwärts gerichtet ist, aber auf der anderen Seite haben wir wieder stark steigende Zinsen, auch am langen Ende. Wir sind jetzt in Deutschland um rund 40 Basispunkte nach oben gegangen, in den USA eigentlich um das Gleiche, von 3,3 auf 3,75. Da leidet der Goldpreis drunter. Und solange man jetzt eben auch sehen kann, dass die Zinsen eher höher bleiben oder noch mal höher gehen am langen Ende, dann denke ich, wird Gold ein Thema haben und der Dollar könnte nach der Schwächephase jetzt auch wieder besser tendieren. Das heißt, die nächste Zeit schaut es eher nach Konsolidierung beim Goldpreis aus. Das kann auch noch 30, 40, 50 US-Dollar nach unten gehen. Aber dann sollte sich diese Zinserwartung wieder einpendeln, sodass ich mir durchaus vorstellen kann, nach einer gewissen Konsolidierung, einige Wochen oder Monate, dass man Richtung Jahresende, wenn dann der Dollar nicht mehr so stark sein sollte, beziehungsweise wieder in die andere Richtung geht und vor allen Dingen die Zinsseite sich in gewisser Weise entspannt. Also da denke ich auch, dass wir nur vorübergehend Verspannungen haben, Richtung, dass der Markt sich anpasst an diese Zinserwartung, die Notenbank hat. Aber dann Richtung zweites Halbjahr und insbesondere Jahresende, wenn da die Zinserwartung schon wieder zunimmt, dass die Zinsen sinken könnten am kurzen Ende, dass dann Gold sozusagen wieder besser läuft. Also ich glaube, da muss man jetzt mal Geduld haben, aber auf Sicht von 6 bzw. 12 Monaten bin ich da durchaus optimistisch.
Ich versuche immer so den Podcast zusammenzufassen, aber jetzt, was mir so spontan einfällt, Herr Dr. Gafanik, von auch was Sie jetzt so sagten über die fundamentalen Ausrichtungen, was den Krieg betrifft, was die Notenbankpolitik betrifft oder was Rohstoffe, in dem Fall auch den Safe Haven Goldpreis betrifft, würde ich sagen, so eine Zusammenfassung, wenn man das Jahr 2023 nimmt, ich will jetzt nicht sagen das Unwort des Jahres, aber das Wort des Jahres, heißt das Diversifikation oder ist das zu einfach?
Ich glaube, Diversifizierung ist natürlich so ein Schlüssel, der eigentlich nie verkehrt ist. Ich glaube, Timing wird noch wichtiger sein. Ah, okay. Gerade, wie Sie es angesprochen haben, die Aktien könnten eben genau umgekehrt laufen, wie es viele erwartet haben zum Jahreswechsel 2022-2023, nämlich erstmal Schwäche im ersten Halbjahr, Erholung im zweiten Halbjahr. Wenn man sich das momentan anschaut, sehen wir wirklich einen fast schon fulminanten Anstieg, der völlig richtig viele überrascht hat. Und jetzt ziehen sich eben oder mehr und mehr werden diesen Markt reingezogen, aber ohne die allzu große große Überzeugung. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir hier sozusagen einen umgedrehten Jahresrhythmus haben oder gemessen an der Erwartung überraschend positiv in den ersten Monaten, dann auch konjunkturell bedingt wegen der höheren Zinsen, könnte sich dann eben die Rezession ins Jahr 2024 verzögern, wenn die Inflation so hoch bleibt, wenn die Notenbankzinsen so hoch bleibt. Und dann wird man schon einen Swing sehen, meines Erachtens wieder tendenziell raus aus den Aktien. Und dann könnten der Bondmarkt noch interessanter sein, als er jetzt schon ist, insbesondere im langen Laufzeitenbereich. Weil wenn Sie sich die Zyklen anschauen, dann ist es ja so, dass die langen Zinsen, also für zehnjährige oder länger laufende Anleihen, immer vorher drehen, bevor sozusagen die Notenbank den Höhepunkt erreicht hat. Beziehungsweise meistens haben sie eine Plateaubildung, also es bleibt für einige Monate, Quartale, bleibt der Leitzins der Notenbanken auf einem bestimmten Niveau und die Zehnjährigen fangen schon das Sinken an, die Renditen für die Zehnjährigen. War in allen Zyklen zu beobachten, in dem jetzigen übrigens auch. Also wir waren schon hoch bei knapp 4,5 für die zehnjährigen US-Treasuries, waren jetzt runter, wie gerade erwähnt, auf 3,30, sind jetzt ungefähr bei 3,70. Und da glaube ich persönlich eben nicht, dass wir hingehen jetzt nochmal auf diese 4,4, selbst wenn die Zentralbank die Zinsen noch erhöht. Also irgendwo aus der jetzigen Perspektive alles zwischen 4 und 4,4 für zehnjährige US-Treasuries sind, bietet, ist im Grunde eine gute Kaufgelegenheit, weil dann sollte man eben am langen Ende sein, weil wenn die Zinsen sinken am langen Ende, dann können Sie Kursgewinne erzielen, halt nur am langen Ende, weil der Hebel am größten ist. Wenn Sie vorne sind, kriegen Sie vielleicht einen etwas höheren Zins, aber der bringt Ihnen unter Performance-Gesichtspunkten dann relativ wenig, wenn die Zinsen am langen Ende sinken. Also das, glaube ich, wird ein wichtiger Punkt sein. Vermutlich Verschiebung, Aktienseite, Risiken mehr im zweiten Halbjahr, Durationsverlängerung auch im zweiten Halbjahr und Gold dann wahrscheinlich auch erst im zweiten Halbjahr, wenn die Zinsen wieder etwas zurückkommen.
Also ich sehe schon, wir werden in diesem Jahr noch viele Podcasts einspielen und da werden wir uns auch über diese Themen Renten und so weiter unterhalten. Aber ich mache dann in meiner Zusammenfassung aus einem Wort drei Wörter, also nicht nur Diversifikation, sondern auch Timing und, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Flexibilität. Jo. Sind Sie damit einverstanden? Dann fassen wir es so zusammen.
Bin ich komplett bei Ihnen.
Okay. Herr Dr. Gefahrnik, wie immer, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Aussagen. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Wie immer wünsche ich Ihnen Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste. Und auf ein baldiges Wiederhören. Ihre DJE Kapital AG.
Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.